Heute ist Montag, der 30. November. Wir sind im Advent. Herzlich willkommen bei den täglichen Textmeditationen. Du bist überrascht, diese Datei bekommen zu haben? Das ist gut möglich. Ich will mich dafür entschuldigen und es erklären. Ich habe von mir aus einige Gäste einfach hinzugeladen. Solltest du dazugehören? Und solltest du die täglichen Meditationen gar nicht wollen, so darfst du sie getrost löschen. Oder mir einfach schreiben. Und ohne Angaben von Gründen. Und dann wirst du wieder aus dem Verteiler rausgenommen. Alles kein Problem. In den täglichen Meditationen hinke ich einige Tage hinterher. Ich habe mich beim zweiten Petrus einmal verquatscht. Mit einer zusätzlichen Einheit. Das hole ich auch nicht mehr auf. Daher lese ich heute den Text von Samstag, Jesaja 56, 9 bis 57, 13. Hast du vielleicht schon gelesen? Dann lass uns zusammenarbeiten. Ich lese den Text in kleineren Sinnabschnitten, gefüttert von unterschiedlichen Übersetzungen und durchsetzt mit meinen Gedanken. Und es geht heute anfangs richtig cool los und wird dann richtig, richtig bunt und schräg. Wir starten mit Vers 9, einer Bildergeschichte. Alle Tiere des Feldes kommt her, um zu fressen. Alle Waldtiere. Um was geht's? Die nichtjüdischen Völker sollen kommen und sich wie die wilden Tiere auf das Volk Gottes stürzen. Ein großes Fressen. Ein Gerichtsbild. Und was für eins. Und was macht die politische Führung und die religiöse Führung? Vers 10. Alle, die für sie, mein Volk, Ausschau halten, sind blind. Sie verstehen nichts. Sie sind stumme Hunde. Sie können nicht bellen. Sie wimmern, während sie schlafend daliegen. Sie lieben es, zu schlummern. Die Hunde sind besonders gierig. Sie kennen keine Sättigung. Das sind Hirten, die nicht verstehen zu unterscheiden. Sie alle wenden sich ihren eigenen Wegen zu. Jeder und jede dem eigenen Profit bis aufs Letzte. Ja, das ist das Allerletzte. Die politischen und geistlichen Leiter werden mit Hunden verglichen. Kein schöner Vergleich. Die Bilder sprechen für sich. Im Kern sind die Typen absolut egoistisch. Bis aufs Letzte. Profitgier. Man könnte auch heute mit den Fingern auf sie zeigen. Aber Vorsicht, das könnte auch nach hinten losgehen. Vers 12. Kommt, ich will Wein holen. Wir wollen saufen. Morgen soll es wie heute sein. Der Rest wird noch besser. Tja, ja, man nimmt an, dass hier die Hundeleiter, also die politischen und religiösen Leiter, zu Wort kommen. Sie wollen saufen. Ein Tag ist wie der andere. Und dann wird's irgendwann noch besser werden. Ja, ja. Und die anderen? Was ist mit den anderen? Die Gerechten sind verloren und niemand nimmt es sich zu Herzen. Gütige Menschen sind ausgerottet und niemand achtet darauf. Ja, durch Böses werden die Gerechten verschwinden. Was für eine Analyse. Im Kern realistisch. Vielleicht die Formulierung ein wenig verallgemeinert. Ja, das ist der Prophet, der verallgemeinert, der seziert. Der diskutiert nicht, der will anklagen, plakativ sein. Denn es gibt tatsächlich in der Wirklichkeit selten ein Happy End wie im Hollywood-Film. Das allerdings ist zu beklagen. Doch Frieden wird kommen. Sie werden ruhen auf ihren Betten, die den rechten Weg gehen. Ja. Das klingt schon wieder recht freundlich. Doch hört euch mal an, was die Gute Nachricht Bibel da übersetzt. Sie sagt, sie gehen ein in meinen Frieden. Die ewige Ruhe wird ihnen zuteil. Das ist der Lohn ihrer Treue. Ja, diese Richtung stimmt wohl, denn mit der Ruhe auf ihren Betten ist tatsächlich das Sterbelager gemeint. Der Tod des Gerechten als der letzte Ausweg. Rest in Peace fällt mir da von Totensonntag ein. Nun aber wieder zu den anderen. Ihr aber tretet heran, ihr Kinder der Zeichendeuterin, Kinder des Ehebrechers und der Hure. Ja, mit den Kindern von Ehebrechern und Huren sind Götzendiener gemeint. Das kann auch wörtlich gemeint sein. Denn in den heidnischen Fruchtbarkeitskulten feierte man Gottesdienste, in Anführungsstrichen, wenn man das überhaupt so nennen kann, mit Sex. Über wen wollt ihr euch lustig machen? Über wen das Maul zerreißen und die Zunge herausstrecken? Seid ihr nicht Kinder des Frevels, Nachkommen der Lüge? Wahrscheinlich geht das direkt an die Adresse von Yahweh. Er fühlt sich durch die Götzendiener verspottet. Sie strecken ihm die Zunge raus. Frevler, Gewalttäter, Lügenbrut. Mit dem nächsten Vers geht es weiter über die Fruchtbarkeitskulte. Vers 5. Die ihr heiß werdet. Damit ist gemeint, dass man an den heidnischen Kultstätten tatsächlich rumbumst, wenn ich das mal so sagen darf. Bei den großen Bäumen, unter allen laubreichen Bäumen, das waren die damaligen Orte, die ihr Kinder schlachtet in den Bachtälern unter Felsklüften. Den Steinen im Bachbett opfert ihr Speise und Trankopfer. Dafür werdet ihr jetzt unter ihnen begraben. Oh, was für ein prophetischer Text. Ja, mit diesen zwei Kennzeichen der Fruchtbarkeitskulte wird beschrieben, was da vorgeht. Sex und Menschenopfer. Der Nachsatz dagegen ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich ist es ein Gerichtswort. Auf hohem und erhabenen Berg hast du dir ein Bett gemacht, bist auch dorthin hinaufgegangen, um Schlachtopfer zu opfern. Hinter Tür und Türpfosten hast du magische Zeichen angebracht, denn du hast mich verlassen, dich entblößt und bist hinaufgestiegen, hast dein Bett geöffnet, weit gemacht und dich mit ihnen, also mit denen vom Fruchtbarkeitskult, dem heidnischen, verbunden, hast ihr Bett geliebt und ihre Hand gesehen. Ihre Hand gesehen? Was soll das denn? Ja, das ist ein verhüllender Ausdruck für das Geschlechtsteil. Die Verse machen die Praxis des Götzendienstes sehr, sehr anschaulich. Vers 9. Du bist zum König gereist mit Öl und hast deine Salben vermehrt. Du hast deine Boten in die Ferne geschickt und bist tief hinab ins Totenreich. Ja, was ist damit gemeint? König heißt auch Melech. Vielleicht sind die Götzendiener zu Melech gereist, einem Götzen, und haben ihm Öl und Salben geopfert. Die Boten ins Totenreich könnten auf Totenbeschwörung hinweisen. Vielleicht geht es aber auch um politische Allianzen, die man schmieden will, um sich nicht auf Yahweh verlassen zu müssen. Auch solche Abenteuer wurden Hurerei genannt im religiösen Sinne. Vers 10. Mit der Menge deiner Worte hast du dich abgemüht. Du hast nicht gesagt, das lasse ich. Du hast ja noch Leben in deinen Händen gefunden, darum wurdest du nicht schwach. Was für eine traurige Diagnose. Diese Götzendiener, sie haben sich abgemüht. Wie viele Wege haben sie versucht? Sie haben sich von falschen Wegen nicht abgewandt, warum auch? Noch war ja Kraft und Hoffnung in ihnen. Wie soll Yahweh mit diesem Teil seines Volkes umgehen? Stärkt er sie, dann gehen sie mit dieser Kraft in die falsche Richtung. Soll er sie schwächen, damit sie zur Besinnung kommen? Gott fragt sich und auch sie. Wen hast du gescheut? Vor wem hast du Angst gehabt, dass du mich betrogen hast, nicht an mich dachtest, es dir nicht zu Herzen nahmst? Ist es nicht so? Ich habe geschwiegen und mich verborgen. Darum hast du keine Angst oder Ehrfurcht vor mir gehabt. Da klingt ein wenig Selbstkritik mit. Hätte ich mal nicht geschwiegen, sondern mit der Hand auf den Tisch gehauen? Echt, Gott hat es nicht leicht mit uns Menschen. Vers 12. Ich werde von deiner Gerechtigkeit berichten und von deinem Tun. Es wird dir nichts nützen. Das ist absolute Ironie. Gott wird aufdecken, was die Taten der Götzendiener wert sind. Nichts. Und ironisch geht es weiter. 13. Wenn du um Hilfe schreist, dann soll dich doch deine Sammlung von Götzen retten. Ja, schrei doch zu deinen Götzen, damit sie dir helfen. Dann müsstest du doch aufwachen. Alle Götzen wird ein Wind wegtragen. Ein Windhauch genügt, um sie wegzublasen. Doch wer bei mir Zuflucht sucht, wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. Dieser letzte Teilsatz weist den zukunftsfähigen Weg, bei Yahweh Zuflucht suchen. Das bringt Raum zum Leben und Nähe zu Gott. Auf Jesus sein Vertrauen setzen. Er ist unser Lebensraum. Er ist der nahe Gott. Und damit sind wir bei uns heute. Was bleibt für heute? Der Egoismus der politischen und geistlichen Führung ist bis heute eine echte Gefahr. Wenn die Eliten das eigene Volk fressen, sich bereichern, dann geht's bergab. Das Bild der Hunde, die dösen und fressen, eine schockierende Diagnose für Leiter. Der Prophet muss gegen Götzendienst wettern, gegen sexualisierte Götzenkulte, gegen Menschenopfer. Ich schaue mal nicht auf andere Kultpraktiken, sondern ich schaue auf die Christenheit. Sind wir vor diesen Fehlentwicklungen sicher? Sexuellen Missbrauch gibt es in allen Kirchen. Geistlichen Missbrauch auch. Deine Götzensammlung soll dich retten. Ironie, wie ich sie schätze. Der ganze Text lebendig und leidenschaftlich. Sprachlich an manchen Stellen zu deutlich vielleicht und nicht so ganz passend für einen geistlichen Text, mit dem man in den Tag starten will. Ja, der dritte Jesaja, der mutet uns was zu. Ich glaube, der lohnt sich. Morgen geht's weiter. Shalom, Gott mit dir.